Hey Reini, was machst denn du da?
Ach, ich richte gerade ein bisschen neu ein. Weißt du, wenn es hübsch ist, dann kommen auch mehr Leute und du hast mehr Arbeiter.
Oh, was ist denn mit deinen Alten passiert?
An der Pest verreckt. Kennst du doch, Wohnungsmarkt, eng, alle beieinander, nicht gut.
Ah, ja, mir ist auch schon zweimal die Hütte abgebrannt.
Im schlimmsten Fall fängst du einfach von vorne an, machst alles platt, startest ein neues Spiel, dann ist gut.
Weißt du was? Das mache ich einfach. Denn es gibt ja eh einen neuen DLC für Anno 1800. Reiche Ernte. Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch nämlich präsentiert von Ubisoft und ihrem Spiel Anno 1800 mit ihrem neuen DLC Reiche Ernte.
Ja, Reiche Ernte kenne ich, hatte ich als Student auch häufiger.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ja, in Betracht, dass wir immer ein Porno am Anfang haben, finde ich dieses,
weißt du,
Klopfen,
Bauer,
verstörend.
Meinst du, du hast das richtige Schuhwerk an den Füßen?
Da machst du wohl recht haben, Hinak. Dann hol mir doch mal schnell meine Stiefel aus dem Haus.
Wieso ich denn? Kannst doch selber machen.
Hinak, ich erkläre dir das nochmal. Ich bin der Bauer und du tust gefälligst, was ich dir sag.
Ach so.
Also los, hol meine Stiefel.
Das ist ein Live-Porno.
Geil, mit Publikum.
Tag, Mädels. Der Bauer hat gemeint, ihr sollt euch nackig machen, damit ich euch beiden das mal so richtig besorgen kann.
Das glaube ich nicht, dass der Bauer das gesagt hat.
Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann kann ich den Bauer ja noch mal fragen.
Hey Bauer, alle beide?
Natürlich beide, du Durchbattel!
Ich frag mich nicht, frag mich einfach nicht. Es ist, ich weiß nicht mehr, wo es hergekommen ist.
Aus dem Arsch wahrscheinlich.
Ja,
aus dem Arsch. Aber trotzdem schön. Mein Gott, da muss man auch mal ein bisschen Humor beweisen, Reini. Du bist heute müde, du bist platt, wir haben 22.30 Uhr, du bist nicht voller Energie, du brauchst, weißt du, mein Reini-Bärchen, das kann ich gar nicht ertragen, weißt du, ich möchte jetzt eigentlich nur rüberkommen, möchte deine kleine fettige Plauze ein bisschen streichen, dir eine Fußmassage geben, dass du lächelst, dass du glücklich bist. Ich will,
weißt,
dass
ich,
dein
ich
Herzchen
bin, wuppert. Ich bin ja wirklich ein friedliebender Mensch, ne? Aber heute bin ich so am Limit gereizt und gestresst, ich würde dir so aufs Maul hauen. Und ich habe jetzt die passende Frisur dazu. Also.
Das stimmt allerdings. Jetzt hast du noch diesen Nazi-Haarschnitt. Eigentlich geht doch alles, Reini. Ach, mein Reini-Bärchen, sei doch nicht so. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Haben sie dir von Dildo King die große Taschenmuschi-Lieferung doch nicht geliefert?
Nein.
Musst du dir heute wieder mit einer Kanne voll Mett aushelfen?
Dildo King ist ja durch. Wir haben ja, wie du gerade gehört hast, einen neuen Sponsor, worüber ich mich sehr freue. Ich habe mich also
einen
jetzt mal,
neuen Sponsor habe ich.
Ja, komm, jetzt oh, bla. Ne? Ohne Scheiß, ich habe mich wirklich da. Verrecke. Die Pest ist wieder da. Nein. Nee, ohne Scheiß, ich habe mich wirklich drüber gefreut, dass wir Ubisoft als Sponsor gewinnen konnten mit Anno, weil ich eine persönliche Beziehung zu dem Laden habe ein bisschen. Mein Schwager hat nämlich damals an den Siedlern 3 mitgearbeitet. Und da war ich als Jugendlicher war ich bei Blue Byte mal und habe mir das alles angeguckt, bevor es draußen war und so. Und habe mich gefreut. Also
nicht wissen, was hat Ubisoft mit Blue Byte zu tun? Blue Byte, die Urväter deutscher Strategie, Siedler 1, Siedler 2, Siedler 3, Siedler dann leider vorbei. das war ja Blue Byte. Die gibt's ja nicht mehr. Sind die in Ubisoft aufgegangen? Sind
die, ja, also die wurden ja gekauft. Ich weiß gar nicht, ob die Marke an sich, also ob diese Marke Blue Byte noch existiert, aber die wurden irgendwann mal von Ubisoft geschluckt. Aber Ubisoft macht trotzdem noch so die Spielereien weiter, sowas wie Anno zum Beispiel, also ne, das, wofür wir jetzt auch den Spot vorne vorhatten. Anno 1800 habe ich in den letzten Tagen auch dann mal angefangen zu spielen. Ich bin eigentlich, also der, irgendwie ist das komisch, ne? Man könnte ja meinen, so als Physiker, als analytisch denkender Mensch wäre ich für solche.
Strategisch denkender Typ, ne?
Ja, wäre ich für solche Spiele sehr geeignet. Ich bin manchmal überfordert davon, als ich scheitere, erstaunlich gut dabei. Und wenn ich nicht scheitere, dann sorgt der Kater dafür, dass ich scheitere. Ich habe, wie gesagt, ich habe letzte Kampagne angefangen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Stunden gespielt. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, während ich gespielt habe, ist der scheiß Kater über die Tastatur gelaufen und hat die Geschwindigkeit auf Maximum gestellt und ich wundere mich, warum meine Wirtschaft so an die Wand fährt.
Oh Gott, ein Haus brennt, die Feuerwehr kommt gar nicht. Scheiße, ich habe gar keine Feuerwehr gebaut. Ja, das ist, Anno ist natürlich der absolute Wuseltitel. Ich habe das immer gerne gespielt. Ich muss aber auch sagen, ich bin bei solchen Spielen, also Kampagne spiele ich nie, habe ich schon bei Echtzeitstrategie, also nur, also die einzigen Kampagnen im Bereich Echtzeitstrategie, die ich gerne gespielt habe, waren die alten Command of Conquer Teile. Command & Conquer Teile, aber sonst echt sehr wenig, wo ich mich dran halten konnte.
Warcraft und StarCraft.
Ja, Warcraft auch, StarCraft auch, aber jetzt bei diesen klassischen Wuselspielen, weißt du, also sowas wie Anno oder Siedler oder so, da bin ich der immer direkt am Anfang, zack, ins Endlosspiel und gib ihm. Und dann einfach nur siedeln, alles vollpacken, den Wichser ausschalten, dem die andere Insel gehört. Also ich habe jetzt in Anno 1800, ja, Ubisoft war ja so nett, uns das Spiel zur Verfügung zu stellen, das letzte Anno, das ich intensivst gespielt hatte, war das Beste, was ich je gespielt habe, 1404. So der, glaube ich, auch erfolgreichste Teil der,
ja,
letzten
Jahre.
Ja, ist
auch die breite Meinung, dass das der beste Teil war, wobei Anno 1800, glaube ich, in der Community direkt danach kommt. Für mich ist es mein erstes Anno, das ich spiele und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch nicht so der Kampagnenspieler bei sowas, also gerade bei so Wuselspielen, weil ich finde, da geht es halt darum, sich irgendwie ein komplexes System aufzubauen. Ich habe hier aber die Kampagne gespielt, ich liebe nämlich die Zeit, in der das spielt. Ich liebe das, also so zeitlich ist das ja, ne, Anfang 20. Jahrhundert, also auch wenn es Anno 1800 ist, halt 1800 irgendwann, es geht irgendwann so Richtung Jahrhundertwende, ne, also 1800 mit allem drum und dran. Ich liebe tatsächlich diese Zeit so kurz vor der Jahrhundertwende und kurz danach, auch wenn dann irgendwann dann mal so 1900 der Erste Weltkrieg kam und so. Ist auch ein bisschen mein Guilty Pleasure. Eine meiner Lieblingsserien ist Downton Abbey.
Echt?
Weißt du, der glatzköpfige, tätowierte Physiker, ja, einer
der gerne der Monarchie-Serien guckt, ernsthaft, der hat mich ja nie auch nur einen Scheiß.
Ja, das ist gar, also das ist gar nicht so wirklich, also ja, doch, ist ein bisschen Monarchie-bla, also das ist Monarchie
interessiert
mich auch
nicht. Geht um die Monarchie, Reini?
Naja, nicht wirklich, bei Downton Abbey geht es eher um eine Familie, also ja, eine irgendwie, was weiß ich, adelige Familie oder so, aber es geht eigentlich eher um das Verhältnis der sehr reichen Familie zu ihren Dienstboten. Und Bediensteten.
Und auf sowas stehst du, ne? Du imaginierst dann immer, dass du der reiche Dienstherr wärst. Der mit der Knute in der Hand.
Nee, ich
der will, ist dem Sklaven ordentlich besorgt, wenn er nicht gehört hat. Das, nee, ja, da nein, lacht er, der kleine Wichser. Ne?
Nee, das nicht, aber ich mag wirklich die Zeit. Und ich mag Anno da jetzt tatsächlich, weil das auch genau in der Zeit spielt. Und da auch genauso die industrielle Revolution und so mit reinkommt. Also jetzt mit dem DLC, das jetzt auch da rausgekommen ist, eine reiche Ernte, kommt halt industrielle Revolution mit in die Landwirtschaft und so weiter rein.
LKW,
ich mag das
LKW,
sehr.
LKW,
Traktoren und so und Strom.
Traktoren und ja. Dings, wie heißt es? Eisenbahn.
Ich mag dazu. Die Zeit einfach sehr. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, das zu zocken. Ich werde das auch, wir werden ja netterweise diesen kompletten Monat von Ubisoft gesponsert und ich werde das währenddessen auch mal auf meinem fast nicht existierenden Twitch-Kanal ein bisschen spielen.
Wirklich?
Ja, wir wollten
man kann
dir
live beim Siedeln
ja, zuschauen? Ja, man kann mir live beim Zocken zugucken. Nein, das ist vollkommen egal. Wir wollten ja eh mal wieder zusammen auch einen Livestream machen und ich werde die Zeit drumherum nutzen, um die Technik ein bisschen zu verbessern und zu zocken. Ich bin
das
bei der Technik
richtig.
Übrigens viel, viel besser geworden. Du nichts nutzt, hast nur nichts davon mitbekommen. Bist du für irgendwas gut? Mal ernsthaft.
Bin ich was? Ob ich für was gut bin?
Nützlich.
Alter, was bist du denn so eine kleine Bitch heute? Soll ich dich mal ein bisschen slappen?
Ich habe den ganzen
fucking
Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag geschrieben.
Oh, Reini, deshalb, Tränen, die mein Gesicht runter. Oh, der Reini hat geschrieben. Reinhard, ich schreibe gerade ein Buch mit einem wirklich hohen wirtschaftlichen Faktor, verstehst du? Nicht Adeppenliteratur für die Universität, sondern richtige Literatur. Pulitzerpreiswürdige Grisham-Texte, wenn man so möchte. Ne? Verstehst du? Also einfach ganz doller Shit.
Bei dem, was ich schreibe, lernt man was.
Ja, bei dem, was ich schreibe, hat man Freude, verstehst du? Ich bringe Freude unter die Menschen. Ja,
bei mir ist es eher das Gegenteil. Man empfindet Leid und Trauer. Ich hab übrigens auch an meiner Bürotür in der Uni, wo ich ja lange, lange nicht mehr war, ist ein Bild von Grumpy Cat dran und darunter steht, I like physics, it makes people cry.
Das war lustig. Das gefällt mir. Ja. I like physics. Grumpy Cat auch schon tot.
Ja, leider. Leider.
Gott hab sie selig, die Grumpy Cat. Aber nee, wollte ich gerade kurz sagen, ich habe sehr gern Anno 1404 gespielt. Ich habe in das Neue reingespielt, was immer lustig ist, was auch beim alten Anno schon so war. Die Figurenzeichnung ist wirklich mit der Axt gemacht. Also der Bösewicht jetzt im jetzigen Teil, der ist so böse, der erwürgt morgens Katzenbabys und schmiert sich aufs Brot. Das ist der böse Onkel des angesprochenen Protagonisten. Und da denke ich dann immer so, ey Leute, ihr programmiert so ein fettes Spiel, ihr macht da so groß ein Production Value mit rein, das ist echt gut gemacht alles, aber den Bösewicht, den habt ihr echt aus dem Kinderfilm rausgeholt, weißt du, so einer, der sagt so, oh, du bist jetzt auch auf der Insel, Neffe, du, nun werde also ich all deine Ländereien übernehmen, denkst du, Alter, hast du eine Wurst im Arsch,
also
was ist denn los bei dir,
entspann dich doch mal. Ich habe mir die Story jetzt noch nie wirklich viel weitergegeben, aber ja, das mit dem bösen Erbonkel ist tatsächlich ein bisschen Klischee, aber die Frage ist auch bei so einem Spiel, ne, bei so einer Wirtschaftssimulation, was willst du da an Story drumherum stricken. Also vielleicht wird die irgendwann noch mal spannend. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Das, was ich an Tests so bekommen habe, erwarte ich das auch nicht. Aber darum geht es bei dem Ding ja eigentlich auch nicht.
Nee, es geht nicht. Nein, also natürlich geht es nicht um spannende Story, aber ich mag, also bei solchen Spielen, was ich schon alleine nicht mag, ist, deswegen spiele ich nur Endlosspiele, ist, du baust da krass was auf, weißt du, deine Insel und dann gehst du auf eine andere Insel und baust da irgendwie Weinfelder, also bei Anno 1404 habe ich das viel, dann gehst du in den Orient und baust da Datteln an und wenn du den Singleplayer-Modus spielst, dann ist es irgendwie vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Da
ja,
halt
das ist jetzt aber anders. Wenn ich mich nicht irre, endet Anno 1800 in einem Endlosspiel, wenn du die Kampagne durch hast.
Genau, die endet in diesem Fall in einem Endlosspiel. Das habe ich auch gesehen und das finde ich gut. Das
ja,
gefällt mir.
Sehr schön.
Aber grafisch echt Butter, muss man wirklich sagen. Ja. Richtig schick. Und kann man sich auf jeden Fall geben. Also da,
ich
muss man
sehr
jetzt,
schön,
da müssen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das finden wir beide ganz gut.
Ja. Ich finde es sehr schön, dass die Bauern mit Schnaps ruhig gehalten, glücklich gemacht werden.
Realistisch. Realistisch gelagert.
Die Arbeiter auch noch. Die wollen dann aber auch noch Seife und Wurst. So.
Seife und Wurst, das Motto unseres Lebens, Reini.
Ja. Ach Mann, apropos unser Leben, wir waren ja für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, wir waren im Autokino, live und es war toll. Ich war seitdem ich 16 war.
Du scheinst
war
selber
nicht mehr
überrascht
so betrunken
zu sein, du Bastard. Ah, ja, also Reini, ey, was mache ich bloß mit dir? Ne? Ich sehe, also Reini, von euch, die das nicht wissen, Reini und ich haben diesen Montag, waren wir in Frankfurt im Autokino und es war wirklich schön. Man muss allerdings dazu erwähnen, dass mein kleiner gefiederter Freund Reinhard sich einfach komplett weggeschädelt hat. Also, und ich meine jetzt auch.
Ach nee, so schlimm würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ich war noch komplett dabei.
Bist du bescheuert, Alter. Du hast nach, ungelogen, du hattest nach 3 Minuten schon 3 Schnäpse drin, Reinhard. Das war katastrophal. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt mit dem Affen?
Das war der, ja, aber das, hallo, das waren alles nur Reste.
Reini, du warst nachher so betrunken. Wir sind an die Autos gegangen, um uns noch Fotos mit jedem einzelnen Auto zu machen. Du hast dich in jedes Auto reingelehnt und gesagt, boah, ich bin so betrunken. Ich
das
weiß gar nicht, was bei mir.
Hallo?
Du, meine Frau macht dich perfekt nach. Die hat mich heute Morgen, du hast krass gelallt.
Nein.
Gesagt, ich war seit Jahren nicht mehr so betrunken.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich war lange nicht mehr so betrunken, aber so betrunken war ich dann auch wieder nicht.
Oh doch, du warst sehr, sehr betrunken.
Ich hatte am nächsten
Reini.
Tag nicht mal einen Kater. Also
ja gut, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten antrainierten Alkoholismus, aber du warst auf jeden Fall hart betrunken, Kollege. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich habe dir das ja gegönnt und es war ja auch insgesamt einfach ein schöner Abend. Also wir hatten ja beide einfach viel, viel Spaß, würde ich behaupten.
Das auf jeden Fall.
Wir hatten, da sind Leute 700 Kilometer angereist.
Das fand ich erschreckend, aber auch irgendwie ziemlich cool.
Das war mega cool. Wir haben ja auch den ersten 5 Autos, die da waren, die waren aus Hamburg, aus Augsburg, Grüße ihr Lieben, haben wir eine Runde Bierchen ausgegeben von uns aus, weil wir beide nicht glauben konnten, dass Leute sich wirklich 10 Stunden ins Auto setzen, um sich unsere Scheiße anzuhören. Und was mich noch mehr überrascht hat, also wir haben ja wirklich 2 Stunden nichts anderes gemacht als das hier, bis auf, dass du zwischendurch mal meine Hand angezündet hast, weil du meintest, das wäre ein cooler Effekt, das könnte
man
meinen.
Ja, war doch auch.
Reini, ich habe keine Haare mehr bis zu meinem Ellbogen, du Idiot. Du hast mir nicht gesagt, dass du hast gesagt, dass
keine Haare, Mimi.
Reini, ich habe schwarze Stoppeln bis zur Mitte meines Unterarms. Schwarze Stoppeln. Du hast mir die kompletten Haare vom Arm gebrannt. Hättest du erwähnen können, dass das so heiß wird?
Jetzt kannst du beim nächsten Familientreffen zumindest so tun, als ob du mit deinen Händen mal gearbeitet hättest.
Vielleicht sage ich auch einfach, dass ich dein kleines Arschloch gefistet habe, Reinhard, und da hängen geblieben bin. Ne? Ich hatte auf jeden Fall einen sehr schönen Abend.
Ja, ich hatte auch einen schönen Abend. Also ich fand es insgesamt sehr nett. Und wobei ich sagen muss,
Schönste Szene, das dürfen wir nicht vergessen. Die schönste Szene war, wo ich mich über deine fussigen Pisshaare lustig gemacht habe. Und ich glaube, bis heute wird, und das wird uns nie jemand glauben, dass es nicht abgesprochen war, holst du auf einmal wortlos einen Rasierer aus deiner Tasche und rasierst dir ein Loch in den Kopf.
Ja, ist schön, ne?
Ich habe gedacht, was ist jetzt, Alter, wo bin ich jetzt geblieben? Was ist hier bloß los, ey? Das war so krass.
Man muss die Latte halt hochlegen, ne?
Das ist richtig, aber das war trotzdem sehr seltsam.
Die Frage ist jetzt, wenn wir bei der nächsten Show sind und ich wieder einen Rasierer aus dem Hut zauber, was dann?
Ja, dann wirst du dir wahrscheinlich deinen kleinen Sack rasieren vor allen Leuten, auch wenn die das nicht sehen wollen. Das war auf jeden Fall ein krasser Move. Du hast jetzt Glatze.
Kann ich mir immer noch nicht
so vorstellen. Also immer, wenn ich zu Bildern von dir masturbiere, sind das immer noch die alten Bilder, nicht die neuen.
Ja, sind halt die
Ich kann mich da noch nicht richtig dran gewöhnen, Reini.
Du weißt doch, früher waren immer mehr Haare. Irgendwann so Anfang der 2000er war dann alles glatt.
Das stimmt allerdings. In den 80er Jahren waren die Damen noch richtig buschig. Also ich habe mal so einen alten Playboy in die Hände gekriegt.
Ist bei den Herren ja genauso im Porno, ne? Die sind ja auch blank. Alles.
Alles weg, ja. Ja, da wächst doch nichts mehr. Ich stand mal vor einem Einkaufszentrum, war so ein Nagelstudio und daneben war so ein Waxing-Studio und da standen ganz viele Damen an, die sich, glaube ich, auch, also nicht nur die Beine waxen lassen und auch Herren, sondern halt auch den Intimbereich waxen lassen. Und ich bin ja mal gewaxt, ich bin ja mal live im Fernsehen gewaxt worden und ich kann sagen, jeder, der in dieses Waxing-Studio geht, um sich die Vagina wachsen zu lassen, ist für mich ein Geisteskranker. Weil der Schmerz, wenn man dir die Haarwurzeln aus dem Körper reißt, ist echt nicht geil. Also ja, wirklich nicht geil.
Ja, ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Du hattest ja die Brust enthaart, ne?
Ein Brustimplantat?
Nein, die Brust enthaart.
Ach so, ja, also das ist richtig.
Die Brusthaare rausgerissen bei, wie ist es nochmal?
Alle gegen einen.
Alle gegen einen, genau.
Dein Sexualleben. Trebek. Kennst du das?
Nein?
Es gibt eine herrliche Jeopardy-Verarsche mit Will Ferrell als Jeopardy-Chef, der Trebek, Alex Trebek, ist der amerikanische Jeopardy-Moderator. Und dann haben sie immer drei Prominente da und einer von den Prominenten ist Sean Connery. Und Sean Connery, der Running Gag ist erstens, dass keiner versteht, was Sean Connery sagt, dann spricht er immer, also ist ja nicht der Originale, sondern ein Kabarettist, der ihn nachmacht oder ein Comedian. Und der, muss man eingeben, SNL, Saturday Night Live, Jeopardy, Sean Connery, du bepisst dich. Weil erstens, er spricht immer die Kategorien falsch aus, also komplett. Irgendwie Pirates and Seamen, also Seemänner, sagt er so Pirates and Seamen. Ja, genau. Like in your mom, Trebek. Und er macht sich halt die ganze Zeit immer über den Moderator lustig, der dann immer beleidigter wird.
Gibt's da
und das ist schon 10 Jahre alt, aber es ist sehr, sehr lustig.
Ist das Seamen, ein Spot like oder gibt's da von Trebek?
Ach, davon gibt es 7, 8 Stück, die sind aber alle gut.
Ja, es gab früher echt gute Sachen. Ne? Erinnerst du dich noch an, wie hieß nochmal die Knetfiguren auf MTV?
Ah, Celebrity Deathmatch.
Gott, war das gut.
Ja,
ich fand das sehr, sehr witzig.
Ja, Reini, weil wir beide besoffen, breit und 20 waren. Verstehst du?
Ich habe das nochmal gesehen. Geht nicht mehr?
Ja, es geht noch, aber es flasht dich nicht mehr wie damals.
Oder
das war wie Jackass, Reini. Das kannst du mit 35 auch nicht mehr gucken, wie du es mit 18 geguckt hast. Ich habe alles von Jackass mit 18, 19. Ich habe mit meinem Kumpel Gaga, mit meinem Kumpel Fries, mit Pede und mit 4, 5 anderen Leuten noch, habe ich oben in meiner kleinen Einliegerwohnung im Haus meiner Eltern gesessen, hab Joints gebaut und Jackass geguckt. Das war meine Lebenszeit von 18 bis 20. Die beste Zeit nebenbei. Also das war wirklich eine sehr gute Zeit. Und ich habe wirklich jede Scheiße, die Jackass oder Camp Kill Yourself oder die Dutzends, das haben wir irgendwann dann auch geguckt. Als wir
es gab doch nochmal so eine Auskopplung von Bam Margera, oder?
Bam Margera, genau. Bam, Viva la Bam.
Viva la Bam, genau.
Und jetzt mittlerweile Jackass, da haben sich ja leider einige auch schon selbst zerlegt. ja, wunderbare Ryan Dunn wäre jetzt etwas übertrieben, aber zumindest der denkwürdige Ryan Dunn, der sich mal ein Spielzeugauto ins Arschloch geschoben hat und dann in eine Notaufnahme gegangen ist.
Daran erinnere ich mich noch.
Super lustig. Wir saßen da, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Er schiebt sich das Auto in, also für die, die es nicht kennen, hat sich ein Spielzeugauto in den Arsch geschoben, ist in die Notaufnahme gegangen, hat sich renken lassen, saß dann da mit dem Arzt, heimlich gefilmt, und der Arzt sagte, sie haben ein Auto im Arsch. Und er so, wie kommt das denn dahin? Also schon sehr lustige Sachen gemacht. Der hat sich bedauerlicherweise eine Flasche Whisky live auf der Bühne geäxt und ist dann mit 210 Stundenkilometern in ein Auto gestiegen und hat eine arme andere Seele noch mitgenommen. Das ist ja das Problem. Auch Bam, hast du mal gesehen, wie Bam Margera mittlerweile aussieht?
Nee.
Ja, dann gib doch einfach mal Reini. Kennst du noch Bam Margeras fetten Vater, Phil?
Ja, natürlich.
Ja, Bam Margera ist jetzt eine Mischung aus Onkel Vito und Phil. Gib mal Bam Margera 2018. Nee, ja, nicht 20, jetzt ist schon wieder besser. 2018. Gib mal Bam Margera 2018.
Okay, er hat ein bisschen zugelegt.
Nee, er hat nicht nur ein bisschen zugelegt, er war jetzt jahrelang drogenabhängig. Alter. Ja, das ist noch eins der Fotos, die sind noch besser. Oder Bam Margera.
Krass.
Crank, da.
Okay, nee, ist schon krass, wenn man weiter runterscrollt, geht das.
Ja, das ist nicht gut.
Krass.
Ne? Und das ist Bam Margera, wirklich, der damals ja so der attraktive Jungspund war in der Truppe, nicht gut gehalten. Der ist halt auch, der war ja sehr eng befreundet mit dem Ryan Dunn und ist daran zerbrochen irgendwie, aber auch an vielen anderen Sachen zerbrochen, so, ne? Und
oh Gott, hast du mal Johnny Knoxville 2020 eingeschrieben?
Ja, Johnny Knoxville ist halt jetzt der Daddy, ne? Der ist jetzt 59 Jahre alt.
Der Daddy Johnny Knoxville.
Eigentlich heißt er Philipp Klepp.
Ey, das sieht aus wie ein Doppelgänger von Conny Dux.
What?
Ja.
Es kann keinen zweiten Dux geben. Warte, ich schick dir gerade mal ein Foto.
Mach mal, Johnny Knoxville 2020.
Oh, warte mal, Johnny Knoxville. Johnny, kennst du eigentlich die Ursprungsgeschichte, wie es zu Dings kam?
Johnny, nee, können wir gleich. Ich möchte bitte kurz, dass du dir einmal Johnny Knoxville 2020.
Ach du dicker Shit, Alter.
Ja.
Nee, der sieht eher aus wie Tante Karen.
Ich will
also, der sieht aus wie jemand, der sich beim Burgerladen beschwert, weil er drei und nicht zwei Gurken auf seinem Burger hat.
Was,
also, der sieht nicht aus wie Johnny Ducks.
Finde ich schon. Was, eine kleine Frage, was war für dich das ekligste oder das, wo du dich am meisten noch dran erinnerst?
Das Klo.
Das Klo? Okay, ja. Also da muss
du
ich
weißt,
dran,
welches Klo ich meine.
Ja, ja,
oder?
Ich weiß, da muss ich dran denken, als wir am Freitag hinter der Bühne unseren Backstage-Bereich hatten mit einem Dixie-Klo. Da musste ich tatsächlich an Jackass denken. Und
lass
ja,
uns kurz erklären, was das Klo war.
Das Klo war folgendes, die haben scheiße, also das ganze Team hat wochenlang, glaube ich, ist auf ein Dixie-Klo gegangen. Die haben zusätzlich noch
in
Scheiße
der Sonne
gesammelt,
stehendes.
Um
ja.
das voll zu machen. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer hat sich reingestellt? Johnny Knoxville? Oder?
Johnny Knoxville hat sich da drin festgebunden, die haben an zwei Gummibändern in die Luft geschossen, 100 Meter hoch. Und ihm ist einfach die Scheiße, die vergorene Scheiße seiner Kollegen um die Ohren geflogen, in jede Ecke dieses. Und das, ich glaube, er ist auch einer von denen, ist mal in der Köttelbecke schwimmen gegangen. Das fand ich auch heftig.
Ey,
ich habe ja sogar Stevo mal live gesehen.
Das gar nicht mehr, ne? Echt?
Ja. Ich habe Stevo vor 3-4 Jahren hier in Köln live gesehen. Ich kann ja durch meinen Job relativ oft zu Veranstaltungen so, über den Veranstalter kommst du rum, hast du Bock da zu gucken, gehe ich manchmal zu Konzerten und dann hat er gesagt, ey, hast du Bock zu Stevo? Ich so, ja, okay, also bezahlen würde ich dafür nicht.
Was macht der denn?
Ja, also Stevo kommt auf die Bühne, der ist jetzt Veganer und hat seinen Lifestyle geändert, nimmt auch keine Drogen mehr und so. Stevo war der, also für die, die es nicht kennen, von den Geisteskranken bei Jackass, die sich selbst getasert haben und in Scheiße geschwommen haben, Stevo war der einfach nochmal einen oben drauf gelegt
ich glaub,
hat, wo du gesagt hast, so,
ich glaube, der hat
mal
seine Arschbacken zusammengepierst, oder?
Der hat seine Arschbacken zusammengepierst, der hat sich sein eigenes Gesicht, also nicht klein, sondern in Dinner 2 Größe auf den Rücken tätowieren lassen. Und zwar nicht mal das, sondern auch, den Smiley, glaube ich, hat er sich da drunter tätowieren lassen. Er hat sich auf einem Jeep, der über eine Buckelpiste vor, tätowieren lassen. Der hat sich ein totes Huhn an den Oberkörper gebunden und ist beim weißen Hai ins Meer gesprungen. Der hat nur Scheiße gemacht. Und Stevo, die Show ist eigentlich genial konzeptioniert. Der kommt raus, spielt vielleicht 60 Minuten, erzählt eigentlich nur interner so, ne? Ja, der hat sich, also ich habe mit Kid Rock gekokst, dann erzählt er, wie es ist, mit Kid Rock zu koksen und so. Und dann sagt er, jeder, der ein Autogramm von mir will nach der Show, und das wollen natürlich dann alle, der muss aber meinen Merchandise-Artikel kaufen. Und dann, anstatt Merchandise zu machen, normal, also da steht ein T-Shirt, stand, baut er den ganzen Merchandise auf der Bühne auf. Alles, was es gibt. T-Shirts, Tassen, Bücher. Und dann sagt er so, hier, das kriegt er, wenn er nach vorne kommt, kriegt er das für einen 10er statt für 15. Und dann habe ich auch mit dem Veranstalter gesprochen, die haben gesagt, die verdienen an diesem Merch-Scheiß, den er auf der Bühne verhökert und dann immer mit einem Foto, das er schießt und das nachher online gestellt wird. Also nicht du machst mit ihm ein Selfie mit deinem wackeligen Handy, sondern er hat so eine Profikamera, die hält er hin, macht immer den gleichen Gesichtsausdruck, total amerikanisch, macht dieses Selfie, du wirst weitergeschoben, kriegst dein Buch für einen 10er statt für 15 und gehst raus. Und die verdienen mit dem Merch mehr als mit dem Rest, haben sie gesagt.
Okay, krass.
Also und da merkst du halt, was für ein abgefuckter Geschäftsmann das eigentlich ist. Also ich fand, das hat mir gar nicht gut gefallen. Also keine Nähe zu den Leuten, keine glaubhafte Nähe, sondern diese amerikanische Scheiße, irgendwie dieses amerikanisch unechte Kacke. Und ja, die Geschichten haben es jetzt auch nicht so gebracht. Also ein paar Sachen hat er dann doch, dann ist er, hat er auf einem Tisch, hat einen Tisch aufgebaut auf der Bühne, hat sich Schlittschuhe angezogen, sich die Augen zugebunden und hat auf dem Tisch auf Schlittschuhen gesteppt. Und ist auch natürlich von dem Tisch gefallen, die Bühne runtergefallen und so. Und das wollen die Leute natürlich auch sehen. Ne?
Sag mal, damals das mit der Toilette, kann es sein, dass das auch Steve-O war?
Nee, das war 100% Johnny Knoxville.
Echt? Dann hat Steve-O nochmal gemacht für Jackass 3.
Okay. Was war denn dein Lieblingsekelding?
Mein Lieblingsekel, kann ich mich noch, also ich hab's, als ich es gesehen habe, habe ich wirklich fast gekotzt. Und das ist mir sonst noch nie passiert. Und zwar das Omelette.
Oh, das Steve England hieß der, oder Jeff England?
Weiß ich nicht mehr. John, das ist England. Warte mal, ich
Dave England. Dave England frisst, ja, auch legendär. Auch einer der Kifferabende mit meinen Jungs.
Also wirklich, ja. Richtig. Also das Ekligste,
er frisst alle Zutaten eines Omelettes, eine ganze Zwiebel, eine ganze Tomate, kippt sich 5 Eier in den Hals.
Also known as wirklich, the Womlet.
Wirkt es komplett runter, kotzt es in eine heiße Pfanne und frisst es nochmal.
Ja,
und Reini, danke, dass du mich daran erinnerst.
Das ist so,
ich muss echt zugeben,
ekelhaft,
das hatte ich aus,
ne?
Das ist wirklich, das ist schon hart. Also das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee.
Ah.
Das ist ein Womlet, ey, ja. Ja, eine schöne Erinnerung. Daran erinnere ich mich sehr gut, an das Womlet.
Wenn ich das im Fandom-Wiki richtig sehe, gibt es auch noch eine Version, wo Steve-O noch was von dem Omelette isst.
Also, was man halt sagen muss, was man heute als Erwachsener irgendwie da nicht mehr so connecten kann dann, oder als zurechnungsfähiger Mensch, ist, dass sie, also die Ursprungsbewerbung von Johnny Knoxville war wirklich, der war ja der Urheber so gesehen, der hat ein Video von sich an MTV geschickt, wo er sich selber mit so nicht tödlichen Aufhaltewaffen, also Tränengas, Elektroschocker, selber malträtiert und hat das an MTV geschickt und hat gesagt, mach doch was draus. Und dann kamen die gemeinsam irgendwie auf den Weg, so, wir stellen eine Truppe zusammen, machen Jackass. Ich kann mich heute darüber noch in Teilen beömmeln.
Ja? Hm? Die sind damit Millionäre
ja,
geworden.
Ja, alle richtig reich geworden. So, ne? Und auch keine Idioten, im Endeffekt Geschäftsmänner. So, ne? Ah. Aber gut. Ein Teil meines Lebens. Ich habe das gerne gesehen, jetzt bin ich zu alt dafür, aber in Gottes Namen. Ne? Ist halt schade, wenn man so Ben McGarry sieht oder Ryan Dunn, dass es dann doch irgendwie bei manchen so gar nicht funktioniert hat. Ne? Also Ryan Dunn zum Beispiel, das ist ja einfach tragisch. Also
ja, aber
noch
also
tragisch ist, dass er jemanden mit in den Tod gerissen hat, aber trotzdem.
Also solche Figuren hast du ja immer, ne? Also gerade wenn je mehr in der Öffentlichkeit, je reicher, desto mehr Zeit, desto höher die Gefahr abzuschmieren. Und wenn die dann abschmieren, dann erfährst du es halt auch, ne?
Wie wir bei der Reini, ne? Wenn der Podcast größer wird, nächstes Jahr, du und ich teilen uns irgendwie eine schöne Packung Show irgendwo am Hauptbahnhof, da hast du deine Frau kennengelernt, die kannst ja rennen begleiten.
Widerwärtiges Stück.
Ach, Reini Bärchen, ey. Es ist so schön. Weißt du bist mein kleiner Fels in der Brandung. Wirklich.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja. Ich habe die Live-Show mit dir sehr genossen.
Ich
habe zwischenzeitlich gedacht, wenn, also sagen wir es mal so, wenn meine Managerin da gewesen, was sie zum Glück nicht war, hätte sie es abgebrochen.
Echt?
Die wäre auf die Bühne gegangen und hätte gesagt, so, wir machen jetzt Pause. Reinhard, du hast dir stinkbesoffen. Die Haare abrasiert.
Ja, nein, das stimmt so nicht. Ich war vollkommen zurechnungsfähig.
Nein!
Doch!
Reinhard, weißt du, wie viel Schnaps du getrunken hast? Ich habe es mir auf Video angeschaut. Schätz.
Ja, lass mir 15?
Ja, 15.
Ja, passt doch. Hallo?
15 Pilzchen, Reinhard. Und Bier, 3 Stück.
Ja, aber es war auch
in
eine lange Show.
In der 2-Stunden-Live-Show, Reinhard.
Ja, über lang.
Das geht. Das ist einfach, wir sind professionelle Bühnendarsteller.
Ja, das,
verstehst
du?
Ey, da
ich habe da jetzt
kein
Doppelkorn oder so. Ich habe da jetzt nicht irgendwie 15 Pintchen Doppelkorn oder so getrunken. Das war Danziger Goldwasser und Waldmeister.
Das hat 40%,
so.
Reinhard.
Nein.
Natürlich, Danziger Goldwasser ist Korn, du Panner.
Ja, da achten, das ist Kräuterzeug. Da ist Gold drin.
Genau, ja. Nee, ja, nee,
so.
Also,
ja, war vielleicht,
so,
also ich glaube, bei der nächsten Show würde ich Bier und dann das reicht. Ein Bierchen und.
Ach, du willst die Leute bei der nächsten Show enttäuschen, oder was?
Nee, bei der nächsten. Wir können ja ein Trinkspiel machen bei der nächsten. Ne? Also, dann werden wir. Aber dann werfen uns die Leute auch wieder vor, wir sind Drogenverherrlichen. Finde ich auch nicht gut. Ich finde, Alkohol ist ja tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft, dass. Ey, Alter, das hat wirklich 40%. Alkohol. ohne Scheiß. Also, Alkohol ist die akzeptierteste Droge in unserer Gesellschaft, aber leider auch eine sehr, sehr gefährliche.
Ja, Reinhard, schön, dass du jetzt nochmal ausholst, hier so ein Karl Lauterbach.
Wir können uns bei der nächsten Show auch ein Köpfchen nach dem anderen zurecht machen.
Leute, wir haben uns entschieden, dass es pädagogisch, wir haben uns entschieden, dass es pädagogisch nicht wertvoll ist, hier irgendwie Alkohol zu konsumieren. Deswegen gebe ich dem Reini jetzt ein Handy und wir ballern uns weg. Kennst du das noch? Papa kommt? Kennst du das noch?
Ich war Raucher. Ich habe einfach so das.
Okay, ja gut. Aber zu den Zeiten, als ich damit begonnen habe, Joints zu bauen, da war ganz am Anfang kriegt man ja, also wenn du kein Raucher bist, kriegst du das ja nicht inhaliert.
Ey, du hustest
oder du kriegst
Tode,
inhaliert,
ne?
Und verhustest und hustest dich kaputt, genau. Und ich weiß noch, dass mein Kumpel Schabbat mir damals, wir haben das erste Mal gekifft, so mit 13, glaube ich. 13,
wie? Das ist eine interessante Frage. Wie hast du das erste Mal gekifft?
Ein Joint.
Okay.
Wie denn sonst, aus dem Apfel oder was?
Nee, bei mir war es eine Bong.
Das erste Mal eine Bong?
Ja.
Ui. Wolltest du mal wissen, kleiner Hase.
Sag mal so, ich war bei meinem Schwager, der bei Blue Byte gearbeitet hat.
Ach so, bei dem schon. Deswegen hat Siedler 3 so viele Eröffnungsfehler gehabt. Ne? Das ist nämlich mit richtig vielen Bugs rausgekommen, weil er die ganze Zeit breit war wahrscheinlich. Wahrscheinlich war er die Qualitätskontrolle und das hat nicht so gut funktioniert.
Nee, ich weiß gar nicht, zu der Zeit hat er noch nicht bei Blue Byte gearbeitet. Da, ich weiß gar nicht, wo der zu der Zeit war. Egal.
Auf
jeden
Zug,
Fall.
Reinhard.
Nein, bitte. Auf jeden Fall, als ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, oder war das, habe ich vorher schon? Nee, es könnte aber, da war ich auf jeden Fall das erste, sagen wir so, da habe ich vielleicht nicht das erste Mal gekifft, aber da war ich das erste Mal richtig breit.
Richtig.
Ja, also, so mit,
liebe Kollegen, so mit, richtig breit.
Ich kann jetzt nicht aufstehen.
Das war mein Junggesellenabschied, Reinhard. Daran erinnere ich mich recht genau.
Ja, aber
du mit zwei Joints in den Ohren, die wir dir da reingesteckt haben, auf der Wiese lagst und sagst, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Und das war so eine geile Aktion.
Das war aber auch ein bisschen
dann
hart, Kumpels, oder?
War ein bisschen, ja, natürlich war es hart, aber es war ja auch angedacht, dass es hart wird. Also wir sind nicht nach Amsterdam gefahren, um ins Römermuseum zu gehen, Reini, sondern uns ordentlich wegzuknallen. Und das hat auch funktioniert. Ich war auf einem anderen Junggesellenabschied mal in Amsterdam. Da warst du leider nicht dabei und das war auch sehr schön, aber da waren so ein paar Halbstarke bei. Und das klingt jetzt so, als wäre ich ein Daddy, aber die waren halt noch jünger als wir. Und die wollten es halt richtig wissen und die haben dann auch gekifft. Und weil das noch nicht reichte, haben sie dann noch um 5 Uhr morgens, wir sind alle ins Hotel gewankt und die beiden Typen, beide so Mitte 20, meinen so, ja, wir haben ja auch noch Pilze am Start.
Oh
und
Gott.
Ich so, Leute, ey, wir haben 5 Uhr morgens, Pilze ist was man, wenn man das überhaupt tut, dann setzt man sich ans Meer, die Wellen streichen an einem vorbei,
nein,
die
das
Sonne
kann,
geht auf.
Das kann man auch so machen, aber man sollte es nicht machen, wenn man die ganze Nacht schon durchgehauen hat. Also das
nee,
ist nicht
das
gut.
Das soll man wirklich nicht tun. Ne? Nee. Und dann haben die sich das wirklich vor dem Hotel, vor dem Hotel One in Amsterdam auf einer Parkbank reingetan. Und am nächsten Morgen kommen wir aus diesem Hotel, ist wirklich passiert, wir kommen aus dem Hotel raus. Die beiden waren nicht zu finden und sie saßen nackt, starr gefroren auf dieser Parkbank. Und wir sind hingegangen, die Klamotten lagen vor ihnen. Wir sagen, Alter, was ist los bei euch? Es ist alles in Ordnung. Und ich denke so, fuck, ey, was ist mit diesen Leuten los? Ich kannte die nicht gut, ne? Es war einfach nur mega unangenehm.
Ja, das ist eine Nummer zu viel. Also generell,
ja,
also,
so
also auch bei allem, was so in die Richtung geht, ne? Also so, kiffen oder irgendwie trinken. Ja, trinken ist auch schon schwierig, aber so, das geht alles noch. Aber irgendwann, wenn du so Sachen nimmst, die deine Wahrnehmung tatsächlich auch beeinflussen, sollte man sich das gut überlegen, was man tut, wann man es tut und mit wem. Und in Kombination mit was sonst.
Total, ja klar. Das, ja. Und man sollte, ich will auch Drogen hier nicht verherrlichen, also auch mit Kiffen etc. Sehe ich alles nicht unkritisch, habe ich alles in meinem Leben mal erlebt, bin auch kein Feind davon, verteufel das auch nicht. Ich glaube, dass auf Alkohol mindestens genauso viel schlimme Dinge passieren, wenn nicht deutlich mehr als zum Beispiel auf Haschisch. Das andere Wirkmechanismen hat. Aber
wenn du die beiden Sachen miteinander vergleichen möchtest, also Alkohol ist um Längen schlimmer als Cannabis, um Längen.
Statistisch, aber das ist natürlich jetzt auch wieder, dann schreiben uns Leute, die eine Psychose von Cannabis bekommen.
Ja klar,
haben, dann
es ist
halt
bei
auch,
allem,
ja,
ne, bei allem ist die Dosis das Gift, ne, dummer Spruch, aber ist ja tatsächlich so, ne. Mir hat auch jemand geschrieben letztens über Twitter, dass ich Drogen doch zu sehr verharmlose und so weiter, bla bla bla. Sehe ich anders. Nee, tue ich nicht. Ich finde nämlich eine Verteufelung davon und eine Tabuisierung viel, viel schlimmer, als offen darüber zu reden. Weil,
naja, es gibt Forderungen, zum Beispiel alle auch jetzt schwerst Substanzen wie Heroin und so frei verfügbar zu machen. Ne? Und
das
da bin
ich
wieder, immer vorsichtig.
Ja, nee, also das finde ich problematisch, weil da bekommst du irgendwann Probleme, wenn du sie mal abbekommst und das nicht einvernehmlich passiert, also nicht freiwillig.
Nicht nur wegen nicht freiwillig, Reini. Ich finde auch zum Beispiel bei sowas wie Heroin, also Substanzen.
Ja, okay.
Extremst suchtfördernd sind. Also wo du wirklich einmal probierst und bist drin in der Spirale. Das ist ja nichts, was du nimmst und dann kommst du da wieder raus, sondern wenn du das einmal genommen hast.
Ja, so Sachen, die so enorm Problem. Stark abhängig machen, ja, sollte man, ne, also da hört es irgendwann auf, aber ich finde trotzdem den Umgang, den wir mit Drogen in Deutschland haben, hochgradig problematisch und auch echt schwierig, vor allem, wenn man sich mal anguckt, was für qualifizierte Leute in Deutschland Drogenbeauftragte der Regierung sind. Ne, also wenn du dir mal ein Interview nach dem anderen gibst, das ist pure Comedy. Also das kannst du nicht ausdenken, sowas. Das ist, als ob ein Blinder dir von Farben erzählt. Also wirklich, wirklich schlimm.
Ja, klar, Leute, die keine Ahnung davon haben. Aber ich meine damit einfach nur, sowas wie Heroin oder Meth sollte man aus meiner Sicht nicht legalisieren. Stell dir vor, du würdest es legalisieren. Menschen sagen, ja gut, ich bin jetzt auf einer Feier und das hat hier einer am Start und ich bin gut drauf und ich habe schon 10 Bier drin und warum soll ich mir jetzt nicht auch einfach mal eine Spritze setzen? Oder Heroin rauchen, geht ja auch. Und am nächsten Morgen wachst du auf und bist schwerst substanzabhängig. Das kann man nicht legalisieren.
Nein, legalisieren sollte es nicht. Man sollte aber auch nicht davon ausgehen, dass nur weil es nicht legal ist, es nicht passiert. Das ist ja, also ich meine, das ist zum Beispiel was mal eine der Drogenbeauftragten der CDU, glaube ich, gesagt hat, wir können Haschisch nicht legalisieren, weil es ist ja illegal.
Ja, das ist mal so. Bursche, ja, hat er recht, ne?
Komm mal her, putsch.
Ja, ja gut, aber
ja, ich meine, hier, also
klar, wenn
ich
du dann die Drogenbeauftragten der CDU siehst, die glauben, dass eine Kräuterzigarette lebensgefährlich sein kann, dann denkst du auch so, es muss weder der Ganja-Onkel aus dem Kindergarten sein, noch die, aber
also ich hab auch Freunde, die psychotisch irgendwie auf weicheren, sagen wir mal in Anführungszeichen, weicheren Drogen hängen geblieben sind. Ich habe Freunde, die ihr Leben verbockt haben zum Großteil, weil die irgendwie Anfang der Oberstufe deutlich zu viel gekifft haben und ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen haben. Ne? Ich habe aber genauso gut, habe ich Freunde, die irgendwie mit Mitte 20 bei WoW abgestürzt sind. Ne? Also die Gründe, warum du irgendwann dein Leben nicht mehr auf die Kette kriegst, die liegen nicht an der einzelnen Sache, die du tust, sondern sind immer eine Kombination. Du kannst mit allem abstürzen. Ich kenne auch genug Leute, die einfach viel zu viel essen zum Beispiel, ne, und sich selbst um mehrere Jahre ihres Lebens berauben dadurch. Es gibt
ja,
so
gut,
viele
du
Möglichkeiten,
jetzt, du
sein
kannst
Leben
jetzt einen
zu verbauen.
Cheeseburger nicht mit Heroin vergleichen. Ne?
Nein, also, ich rede auch nicht von Heroin, aber ich rede von sowas wie zum Beispiel Cannabis oder so oder Alkohol, den wir halt in großen Mengen gesellschaftlich akzeptiert und
so. Ja, aber also trotzdem ist die Frage, wie man mit Alkohol umgeht, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also du kannst es in Anführungsstrichen tabuisieren, du kannst Prohibitionen verhängen, das hat in der Geschichte der Menschheit wirklich nie funktioniert. Also die Prohibition der 20er Jahre, nee, die hat ja viele nicht. Kartelle erst möglich gemacht. Capone etc. hat seine Milliarden damit verdient, Chicagos Prohibition zu umgehen und so. Also das ist einfach, wenn du anfängst, Alkohol zu verbieten, dann nimmst du den Leuten so eine sehr grundsätzliche Sache in ihrem Leben, die viele Menschen als Genussmittel nun mal nutzen. Und dadurch machst du im Endeffekt nur den Schwarzmarkt auf.
Ja, aber das ist für Cannabis genauso.
Ja, aber was, Reini, was wäre denn der Vorschlag eines klügeren Umgangs mit Alkohol? Du könntest sagen, wir erhöhen den Preis massiv. Ja,
teurer machen, wie jetzt, ist schon mal gut.
Dänemark, Schweden, ja, aber Reini, die setzen sich dann aufs Schiff, fahren hier rüber und kaufen 40 Flaschen Korn dann in Flensburg.
Ja, natürlich hast du das, aber du hast es, kannst trotzdem in der breiten Masse, kannst das schon mal ein bisschen mehr eindämmen und das Geld, was du mehr einnimmst, kannst du in Suchtprävention stecken zum Beispiel.
Aber was ist denn, Reini, jetzt ganz ehrlich, was ist bei Alkohol jetzt Suchtprävention? Diese peinlichen Werbespots, wo 30-Jährige die 15-Jährige darstellen sollen in so einer schlecht ausgeleuchteten Dorfdisco, nee, die aber ein Fernsehstudio ist?
Die Dinger sind peinlich, aber Suchtprävention heißt alternative Angebote für Jugendliche zum Beispiel. Ne? Also das Problem ist ja nicht, also es gibt ja viele Probleme. Ne? Das Problem ist aber nicht nur irgendwie der 18-Jährige, der sich irgendwie bei der Abi-Party den Schädel weghämmert, sondern das Problem ist irgendwie eher der 14-Jährige, der, ne, auch wenn er eigentlich nicht dürfte, sich trotzdem weghämmert und vielleicht darauf also ne, ein paar Gehirnzellen zu viel einbüßt. Ich meine, wir waren auch nicht mit 18 das erste Mal betrunken.
Ich habe dir erzählt, wenn ich das erste Mal betrunken war, Reini. Deutlich davor.
Ja, das Problem, dass ich mit Drogen oder Alkohol oder generell bei uns habe in der Gesellschaft, also zumindest hier in unserem Land, ist, dass Alkohol vollkommen normal ist und es eigentlich schon eher unnormal ist, wenn du irgendwie mal nicht trinkst. Ne? Also guck mal, ich konnte mich bei einer Live-Show auf eine Bühne setzen und mir die Schnäpse, die von meiner Hochzeit übrig geblieben sind, halt so mit dir nach und nach reinkippen. Würde ich das Gleiche machen, mich da hinsetzen und irgendwie einen Joint nach dem anderen rauchen, wäre das ein Riesenskandal wäre es heutzutage auch nicht mehr. Aber es würde auf jeden Fall anders wahrgenommen. Ne?
Also diese ganze Haschisch-Situation in Deutschland ist ja schon seltsam. Ich war gestern joggen und kam an ein paar Jungs vorbei, die saßen in der Parkbank und hat jeder einen Joint. Du rochst es aus einem Abstand von 20 Metern. Also du wusstest sofort, okay, die Jungs da vorne sind gerade, haben sich einen gebaut und kiffen gerade. Ich bin der Letzte, der hingeht und sagt, was macht ihr denn da? Geht mich auch nichts an. Aber ich meine damit die Tabuisierung oder eigentlich ist es ja wie eine verdeckte Legalisierung. Du darfst halt keine 500 Gramm dabei haben, aber deine genug, um dir einen Joint zu bauen, darfst du dabei haben. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass die Polizei das konfisziert, wenn sie dich überprüft.
Ja, aber das Problem ist, dadurch, dass es nicht legalisiert ist, bin ich darauf angewiesen, es irgendwo auf einem Schwarzmarkt zu kaufen. Das heißt, dass wenn ich mir, sagen wir mal, Gras hole, habe ich keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nicht, wie viel Wirkstoff da drin ist, wie hart das ist oder ähnliches. Es sei denn, ich habe irgendwie meinen Dealer, den ich schon lange habe und der mir eine gewisse Sorte verkauft oder sonstiges. Ne, wenn ich mir Schnaps im Laden kaufen gehe, dann habe ich ja zumindest die Flasche, wo drauf steht 10% oder 40% oder so. Das habe ich bei den Sachen nicht. Wenn ich mir in Amsterdam Gras kaufe, dann kann ich in den Coffeeshop gehen und sagen, ich hätte gern was Leichtes. Das finde ich, ich fände ein
Ich bin auch der Meinung, dass wir das in Deutschland, man sieht ja aus Holland, dass sich die in Anführungszeichen negativen Folgen in Grenzen halten.
Also ich finde auch eine, also nicht nur da, sondern auch so in Diskotheken. Natürlich finde ich es nicht gut, wenn Leute sich da irgendwie LSD, MDMA, Koks oder sonst was reinziehen. Ne? Das muss auch nicht sein, muss am Ende irgendwie jeder selber wissen, zumindest bei den Sachen, die einen nicht so richtig hart abhängig machen direkt. Aber da gibt es in manchen Ländern ja auch die Möglichkeit, seine Drogen testen zu lassen, ohne dass sie einem abgenommen werden, dass du wenigstens weißt, was da drin ist. Ne? Also das größte Problem bei irgendwelchen, sagen wir mal, Pillen oder so, die du dir reinwirfst, was ich nicht tue, also auch nie getan habe, ich hatte eine Menge Freunde, die so in der Techno-Szene in den 90ern unterwegs waren und du hattest halt eine Pille und weiß Gott, was drin war. Ja? Also,
genau, ne, das ist eine Mischung aus MDMA und Rattengift und das kriegst du dann von innen.
Ja, wenn du Glück hast, ist Typen MDMA drin. Also, ne,
ja, das, wenn du Pech hast, ist zu viel Rattengift drin.
Ja, das
ja,
ist halt,
genau das, was du sagst. Ne? Und das halte ich auch für höchst kritisch. Also es ist ein Feld, was sich sowieso endlos bearbeiten lässt. Es gibt da keine endgültige Lösung für. Ich glaube, dass der Umgang, der zum Beispiel in Niederlanden damit gepflegt wird, irgendwie, die Niederländer sind ja einfach oft klug in dem, was sie tun, hat man das Gefühl. Sie sind einfach, treffen oft irgendwie eine Entscheidung, wo man von außen davor schaut und denkt, ja, ist nicht dumm, wie die damit umgehen. Ne? Und auch in diesem Bereich würde ich das unterschreiben, dass ich das Gefühl habe, da haben die, liegen die Niederländer eigentlich wieder richtig.
Ja, das sehe ich. Also ich finde den Umgang dort auf jeden Fall besser. Amsterdam ist dann natürlich mal wieder eine kleine Ausnahme, weil Amsterdam ist tatsächlich, also das ist so wie Köln zu Karneval, nur immer.
Das ist halt krass. Du kannst halt in eine Apotheke gehen in Amsterdam City und kannst sagen, yeah, I would like to have magic mushrooms. Und der Apotheker greift in den Kühlschrank unter seinem Tresen und holt dir einfach Psilocybine-Pilze raus.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das immer noch so ist, weil mittlerweile wurde doch auch der Verkauf an Touristen verboten, oder?
Genau. Ja, aber... Ja, wurde, aber da ist ja auch, da hängt ja so eine große Industrie auch hinter, Reini, die davon lebt, dass das zumindest nicht komplett funktioniert. Also das Verbot, glaube ich, hält sich in Grenzen, die Wirksamkeit davon. Ne? Und ich glaube nicht, also zum Beispiel, ich kenne viele Leute immer noch, die, obwohl sie keine holländischen Staatsbürger sind, ihr Gras da kaufen fahren. Ne? Und obwohl angeblich ein Coffeeshop irgendwie 1 Kilometer entfernt von der Schule sein muss und obwohl du holländischer Staatsbürger sein musst, um Gras kaufen zu können. Das Schönste war doch, als der Corona-Ausbruch gerade war, gab es ja in Deutschland unglaubliche Schlangen wegen Toilettenpapier, Hefe, Shit. Und in den USA, in Holland wurde angesagt, die Coffeeshops machen zu. Und da habe ich Bilder aus Amsterdam und aus Kerkrade oder gesehen, wo 200, 300 Meter lange Schlangen vor dem Coffeeshop standen, weil die Leute Angst haben, dass sie die nächsten 8 Wochen ihren Shit nicht mehr kriegen.
Prioritäten. Ne? Ja. Weißt du, den Deutschen geht es um Scheißen.
den Holländern geht es um Kiffen. Reini, ich mache es zwischendurch alle paar Monate ganz gerne mal. Ich hatte letztens eine unangenehme Situation, da waren ein paar Freunde zu Besuch, das war noch lange vor Corona. Wir hatten Pizza bestellt und einer baute einen Joint und ich ging zur Tür, weil es geschellt hatte in meiner Mietwohnung und meine Frau so, der Bote nicht sehen, ne? Weil irgendwie da saß halt einer und baute seinen Joint, ne? Und dann habe ich sehr laut und sehr deutlich gesagt, mein Gott, als wenn den Pizzaboten das interessiert, dass wir hier einen Joint bauen. Und mach die Tür auf und dort steht mein 60-jähriger Nachbar aus der Etage unter mir. Also wirklich wie in so einem Film, ne? Also richtig unangenehm. Und ich dann wirklich nur doof geguckt und gedacht, oh, ist das unangenehm gerade, ne? Aber gut, was willst du machen, ne? Also der musste eher lachen.
Ja, wollte gerade sagen, also im Zweifelsfall kommt der mit.
Ja, genau, der ist am Start.
Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich auch schon relativ lange nicht mehr gekifft, weil das letzte Mal, als ich was geraucht hatte, mir das echt nicht gut getan hat. Und ich weiß nicht, früher war das irgendwie sanfter.
Ja, Reini, weil du jetzt den harten Shit am Start hast. Weißt
ja,
du,
richtig.
Die krassen Dealer am Start hast. Reini, ich wollte eigentlich
vielleicht
mit dir
ist mein
noch
Körper
über ein Thema
einfach
reden,
kaputt. Ja, bitte.
Immer nur im Arsch bist. Ich wollte mit dir immer noch über ein Thema reden, weil mich das gerade beschäftigt und weil das nun mal weltweit ja schon ein sehr krass Thema ist. Black Lives Matter, die derzeitige Situation.
Habe ich mitbekommen.
Was sagst du dazu, Reini? Das ist schön.
Ist krass, also ist auf jeden Fall krass, was
die Analyse
da
unseres Korrespondenten Reinhard Remford, es ist krass. Auf
ja, also
für
diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, warte mal, wie ist es in der Nachrichtenmeldung ausgedrückt worden? Ein Schwarzer ist bei der Festnahme durch Polizisten ums Leben gekommen.
Das ist jetzt die sehr wertfreie Interpretation des Gesamten, willst du sagen?
Ja, das ist, finde ich, eine sehr verzerrende Meldung. Aber so hat man es hier und da halt in Nachrichtentickern gesehen. Was ist passiert? Es wurde
ist ja faktisch nicht falsch.
Also. Nee, ja, genau. Aber ne, weiß nicht, Hitler hat viele Arbeitsplätze geschaffen, ist faktisch auch nicht falsch, ne, zu der Zeit damals. Ist aber auch irgendwie nur ein Bruchteil schwierig der Verbrechen, also ne, ist halt, ne, beschreibt die Situation nicht angemessen.
Ja. Das kann man sagen, ja, das beschreibt ja es wirklich nicht angemessen, ja.
Genau. Und genauso, also nein, okay, genauso.
Willst du nochmal beschreiben, was passiert ist? Oder willst du
jetzt ich krieg's nur so halb irgendwie mit oder hin. War das im Rahmen einer Verkehrskontrolle oder einer allgemeinen Kontrolle?
Ich weiß auch nicht. Also es geht um George Floyd, der war 46 Jahre alt. Er ist in Minnesota passiert, ist von zwei Polizisten angehalten worden oder untersucht worden. Ich glaube, es war jetzt nicht wegen einer wirklich direkten Straftat. Wie war das nochmal? Ich glaube, er wurde angehalten und er hat gesagt, er könnte nicht gefesselt werden, weil er unter Klaustrophobie leidet und weil er Beklemmungen bekommt. Und dann haben die Cops ihn auf den Boden geworfen, ihn gefesselt und haben ihm, einer der Polizisten hat ihm mit einem Art Polizeigriff beziehungsweise mit seinem Knie auf den Boden fixiert. Der George Floyd hat gesagt, er kann nicht atmen, weil er nun mal auf seinem Nacken und seinem Genick stand mit dem ganzen Gewicht
seines Körpers. Ja, auf dem Hals, ne? Also der hat mit dem Knie auf dem Hals tatsächlich.
Und und ist dann in den Spätfolgen des Ganzen, also nicht direkt vor Ort, aber im Krankenhaus gestorben, weil er offensichtlich eine schwere Verletzung an der Luftröhre hatte oder man weiß.
Er hat auch die ganze Zeit gesagt, I can't breathe.
Genau, er hat also sehr deutlich gemacht, dass er gerade extremst bedrängt ist und dass er einfach, das ist eine absolute Gefahrensituation.
Gab es eine Autopsie mittlerweile?
Es gab eine Autopsie mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen. Wie es bei sowas leider öfters der Fall ist. Soweit ich weiß, ist zumindest der Polizist jetzt festgenommen worden und ist in Gewahrsam, aber mehr kann ich jetzt auch gerade, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, dass nicht nur einer, sondern ich glaube alle, also ich glaube, es waren drei Beamte, die insgesamt ihn fixiert haben oder auf ihn gekniet haben oder so, die wurden, glaube ich, mittlerweile alle drei festgenommen. Aber mal abgesehen davon, da wird man in den nächsten Tagen garantiert noch mehr zu hören und mal gucken, ob es noch in irgendeiner Form irgendwie eine Aufklärung gibt, was denn dort, warum, wie genau passiert ist. Das war ja eigentlich nur der Auslöser so ein bisschen, ne, für das, was dann danach passiert ist. Und das, was danach passiert ist, waren massive Proteste in den ganzen USA. Und zwar richtig massiv, also so weit, dass in mehreren Städten der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und
Mit dem Nationalgarde droht, genau, ja.
Nicht nur gedroht, also die Nationalgarde ist hier und da quasi einmarschiert, ne, und ich weiß nicht, war es in Washington vor dem, war das beim Washington Monument, beziehungsweise deiner Nähe, wo, es gab so ein Bild, wo quasi die, ich glaube, es war die Nationalgarde wirklich so aufgestellt auf so Stufen steht und du denkst dir so, Alter, was ist denn da los? Also wirklich so eine Machtdemonstration.
Ja, absoluter Horror. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das heißt, sie haben jetzt halt auch noch einen Präsidenten, der anstatt einzuwirken und diese Rassenunterschiede, die in den USA nun mal seit Jahrhunderten und auch in der Geschichte der USA begründet existieren. Das kann niemand von der Hand weisen. Die USA haben eine lange Sklavereigeschichte. Vor 120 Jahren sind dort Menschen noch gehandelt worden. Abraham Lincoln war der erste Präsident, der sich wirklich komplett dagegen gestellt hat und die Sklaverei beenden wollte. Und trotzdem, Rosa Parks ist in den 50er Jahren gewesen, eine Schwarze, die nicht bereit war, sich im Bus auf die Plätze für Farbige zu setzen. Und das ist eine sehr junge Geschichte in diesem Land. Und sie haben es geschafft, letztes Mal oder in der letzten Amtszeit einen schwarzen Präsidenten zu haben, wovon viele Dunkelhäutige in den USA über Jahrzehnte geträumt haben und es für unmöglich gehalten haben. Und mit Trump haben sie nun mal jetzt den rückwärtsgewandtesten, reaktionärsten, widerlichsten Wichser, den man sich vorstellen kann an ihrer Spitze, der die White Supremacists, also die Nazis der USA, wenn schon nicht bekämpft oder nicht von mir aus, wenn er sie zumindest nicht unterstützt, aber er bekämpft sie nicht aktiv. Ne? Und durch seine Rhetorik und den Umgang damit, also zum Beispiel indem er jetzt bei diesen Aufruhen eigentlich den Aufrührern, den Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, eine Mitschuld an der Situation gibt, brennt er das Ganze oder kocht er das ganze Ding halt noch zusätzlich hoch. Und es ist einfach eine Katastrophe, die da abläuft. Das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Und das ist aus unserer Perspektive in Europa, glaube ich, kaum vorstellbar, was gerade in manchen Bundesstaaten der USA los ist.
Ja, vor allem, das Bild, das ich vorhin meinte, ist die Besetzung des Lincoln Memorial durch das Militär. Also wir sind so weit, dass das Militär im Land anfängt, irgendwie Macht zu demonstrieren gegen die eigene Bevölkerung quasi. Ich glaube, das liegt daran, dass man in den USA tatsächlich, also das Gesamtsystem ist wahrscheinlich deutlich, deutlich komplexer, aber wenn man es runterkochen möchte, kann man es auf einen sehr konservativen Teil in den USA, einen sehr nationalistischen Teil und halt eher einen Demokraten ist falsch, einen eher liberaleren Teil der Bevölkerung aufteilen das Ganze. Und man sieht das ja auch in den Wahlen, der Demokraten gegen Republikaner, wo die einen eher rückwärtsgewandt erscheinen und die anderen eher gesund, also gesunder Menschenverstand. Ich finde es krass, also dass wie sehr das da gerade knallt, beziehungsweise wie nah das da dran ist, dass es da richtig knallt. Und ich frage mich, wie das in den nächsten Tagen weitergeht.
Unsere Wahrnehmung der Republikaner ist ja auch ganz stark durch die letzten 40 Jahre, also durch Nixon, durch Bush, durch die Bush-Familie und natürlich jetzt durch Trump geprägt. Man darf nicht vergessen, dass Lincoln, der progressivste Präsident seiner Zeit, auch Republikaner war. Ne? Da denken immer viele, er wäre Demokrat gewesen, er war Republikaner.
Ja, ich glaube, also, tatsächlich diese Wahrnehmung, die ich auch gerade beschrieben habe von Republikanern und Demokraten, ist, glaube ich, tatsächlich viel durch Film, Fernsehen, aber auch die letzten Jahre geprägt.
Ja, man hat halt, also wenn man von außen, wir Europäer, die wir jetzt da drauf schauen, haben wir immer das Gefühl, die Republikaner sind die waffenschwingenden, ölfordernden, nationalistischen, zurückgebliebenen Rednecks. Und die Demokraten sind die in ihrem Denken, ihrem Handeln und ihrer ganzen Attitüde mehr an unserer proeuropäischen Perspektive dran sind. Das stimmt auch nicht für alle. Und ich habe auch irgendwann mal ein Paper gelesen, wo drin stand, wenn man sich das Wahlpapier der Demokraten anschaut in den USA und vergleicht das mit zum Beispiel jetzt hier in Deutschland den Wahlpapieren, den Programm, den Wahlprogramm, dann wären selbst die Demokraten der USA wären in Deutschland ganz weit rechts. Die Republikaner wären noch weiter rechts. Aber so eine progressive linke Partei in der Form, wie wir das in Deutschland haben, gibt es in den USA gar nicht. Es gibt ja dieses Zwei-Parteien-System, was ich sowieso schon sehr schwierig finde. Also stell dir mal vor, du hast immer, das ist ja fast wie eine Mini-Diktatur, du hast die Wahl zwischen Schokokuchen und Vanillekuchen und mehr gibt's nicht.
Ja,
die anderen Parteien, die offenen, die freien Wähler etc., das existiert nun mal nicht. Und ob man die AfD zum Beispiel in Deutschland mag oder nicht, was ich darüber denke, wissen ja, glaube ich, alle, die uns gerade zuhören. Aber in Deutschland hast du als Partei, egal was auch immer dein Thema ist und egal was auch immer dein Name ist, eine Möglichkeit, in den Bundestag zu kommen. Du hast eine Möglichkeit, politisch mitzubestimmen, wenn es genug Menschen gibt, die deiner Sache anhängig sind. In den USA existiert diese Möglichkeit gar nicht erst.
Ja, ich meine, man schaue sich an, was bei uns da gerade sich im Bundestag rumtreibt, ne? Also die gedanklichen Brandstifter, die muss man auch irgendwie tolerieren und ja, irgendwie damit umgehen, ne? Und ich weiß nicht, mit Trump als Präsident in den USA hat man irgendwie das Gefühl so, okay, wie zur Hölle haben die es geschafft? Also auch damals, als die Wahl war, ich hätte nie im Leben gedacht, dass der gewinnt. Und das hat ja niemand gedacht.
Ich glaube, selbst er hat es nicht gedacht und seine zugedröhnte Ehefrau hat es auch nicht gedacht.
Und
gedacht,
mittlerweile,
ich lass Opi zweimal im Monat in mich reinschlottern. Lebt ein geiles Leben, kauft mir alles, was ich will und der Olle, der geht mir eh nicht auf den Sack, der trifft zwischendurch mal mit dem Pornostar und ich lebe nett von seiner Kohle und dann auf einmal sitzt Melania Trump im Oval Office neben ihrem Mann, muss ich mit Macron und Macrons Ehefrau über irgendwelche krassen Probleme unterhalten und hat einfach überhaupt keine Ahnung. Ja, also ich finde, Melania Trump ist eine dermaßen tragische Figur, das ist so wie Hannelore Kohl, weißt du, wo du so denkst, so irgendjemand mag diese Frau aus diesem Schicksal, das sie da hat, erlösen, also jetzt nicht leben, sondern also aus ihrem Schicksal als Gattin eines Mannes, mit dem sie offensichtlich nichts mehr verbindet. Ich habe heute ein Video geteilt, wo sie beiden auf der Gangway der Air Force One stehen und irgendwie Smile, Smile sagt und dann versucht sie zu lächeln Und sie ist so zugeballert mit Xanax oder was auch immer die Alte nimmt, um diese Ehe irgendwie auszuhalten. Könnt ihr bei Twitter gerne noch das Video sehen unter meinem Profil, wenn ihr euch gerade fragt, worüber ich spreche, dass sie nicht mehr in der Lage. Hast du das Video gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Geh mal kurz auf Twitter, das sind 10 Sekunden. Du guckst dir das an und denkst so, Alter, was nimmt diese Frau, dass sie das, also dass sie nicht mehr in der Lage ist, man sieht, wie sie versucht zu lächeln und sie kriegt es nicht hin. Und diese Verachtung in dieser Ehe, dieser beiden Akteure, und ich maße mir eigentlich sehr selten an, über fremde Beziehungen irgendwas zu sagen, weil man weiß es von außen ja einfach nicht. Und vielleicht, keine Ahnung, tritt Barack Obama und Michelle abends im Bett auch zweimal aus der Decke raus und die hassen sich eigentlich. Aber die spielen ihre Liebe zumindest gut. Bei den Trumps, finde ich, ist jeder, mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung, ist die Verachtung dieser beiden Partner füreinander spürbar. Und das habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Weltpolitik, auf dem Parkett der Politik in Bezug auf Weltpolitik je gesehen. Ein Paar, wo du die Ablehnung so deutlich gespürt hast.
Wow.
Selbst bei Charles und Diana war das nicht so krass.
Ich sehe das gerade und das ist
das ist krass, oder?
Man könnte es auch neu synchronisieren mit Smile, Smile, fuck you.
Ja, aber dieser Versuch, wie sie versucht zu lächeln. Ne, also, und du siehst, dass sie irgendwie offensichtlich entweder aufgrund von Medikamentierung oder weil die völlig durch ist, gar nicht mehr in der Lage ist, ihrem Gesicht zu sagen, ich tue jetzt so. Die ist so in einem Zustand des inneren und äußeren Drucks, dass sie, glaube ich, nichts mehr fühlt. Ne? Und das ist schlimm. Also eine ganz schlimme Ehe, eine ganz schlimme Beziehung. Das Kind von denen tut mir leid. Ich kann die Beweggründe, die diese Frau, ich kann keine Beweggründe von irgendjemandem nachvollziehen, der sich mit diesem Mann einlässt, geschäftlich genauso wie privat. Also der war ja auch, als sie ihn kennengelernt hat vor 15 Jahren, kein attraktiver, sympathischer. Also der war, wenn du alte Videos von Trump aus den 80ern siehst, klar, der war nicht so fett und alt, wie er heute ist.
Aber was für einen Film habe ich denn letztens gesehen, wo er mitgespielt hat? Trump hatte ja...
Einige Sachen, Kevin allein zu Hause 2 zum Beispiel, da läuft er durch die Lobby. Ah. Und den haben sie lustigerweise in einer Neuaufführung haben sie Trump rausgeschnitten, als Signal, dass sie ihn als Präsident nicht haben wollen. Da war er fürchterlich beleidigt.
Oh,
er kommt in einigen Filmen der 80er und 90er Jahre vor.
Apropos absurde Besetzung, das, ich habe letztens beim Kochen nebenbei auf Disney Plus hier Sister Act 2 laufen lassen.
Oh ja, oh auch ein schlechter Film, der von einem noch schlechteren Film gefolgt wurde, ja.
Und wer, es spielt ein deutscher, bekannter Schauspieler mit.
Oh, Reini, lass mich kurz. Jürgen Prochnow, nein. Warte. Udo Kier, nein.
Ich weiß gar nicht.
Älter oder?
Älter. Ich weiß aber nicht, ob man es in erster Linie Schauspieler nennen sollte. Aber ich habe den Film gesehen und dachte mir so: ernsthaft, ist der das? Hab's gegoogelt und dachte mir: ja, nee. Er ist es.
Otto? Nee. Auch nee. Nicht, ne? Wer ist denn das?
Soll ich dir sagen?
Gib mir irgendeinen Tipp, Reini, bitte. Ich habe den gesehen, aber da war ich.
Ist in Deutschland eher bekannt als Moderator.
In Deutschland als. Thomas Gottschalk.
Richtig.
Thomas Gottschalk kommt in Sister Act 2 vor, stimmt.
Ja, Thomas Gottschalk kommt in Sister
Act 2,
also spielt in Sister Act 2 einen der Pater.
Ja, stimmt. Aber das war so eine Zeit, wo so ein Shit auch echt passiert ist. Da ist auch, es gab auch mal einen schrecklichen Film mit Jürgen von der Lippe, nicht mit Leo von 1995. Da hat auch Harald Schmidt auf einmal, obwohl er ja eigentlich nie groß als Schauspieler in Erscheinung getreten ist, obwohl Harald Schmidt auf der Schauspielschule war, spielt er auch einen Priester. Thomas Gottschalk war in den USA und ist in den USA ja wirklich, glaube ich, nur über seine prominenten Kreise bekannt. Als Figur, als Fernsehfigur ist der dort nicht bekannt. Die kennen die Stars, weil der ja so lange in Malibu und so gelebt hat, kennen den und wissen, dass der große deutsche Moderator. Aber ich glaube, die Amis erkennen den nicht.
Ach, ich glaube, das ist aber mit vielen deutschen Fernsehgrößen oder Prominenten, selbst bei A-Promis, dass man die im Ausland einfach nicht kennt.
99%. Aber dann Leute, wo du es nie erwartest. Also ich habe letztens mit einer Tischtennisspielerin gesprochen, mit der ich hier für alle gegen einen auch gedreht habe. Eine deutsche Tischtennis-Bundesligaspielerin, sehr nett. Mir fällt der Name nicht ein. Und die erzählte mir von Timo Boll. Timo Boll ist der größte deutsche Tischtennisspieler der letzten 30 Jahre. Gesicht habe ich auch schon mal gesehen und auch schon mal gelesen. Und dann sagte sie, ja, der ist in Deutschland, kennt man den über Tischtennis. Wenn er in China oder in Japan, ich glaube China, wenn er in China aus dem Bus steigt, dann bildet sich eine Traube von mehreren hundert Menschen um den herum. Wahnsinn, weil in asiatischen Ländern Ping-Pong oder Tischtennis hat ja eine ganz andere Bedeutung. Und der ist auf Weltklasseniveau, der hat es geschafft, ein paar der größten asiatischen Spieler zu besiegen. Und der ist ein Superstar dort. Es gab mal eine deutsche Soap-Darstellerin, eine Deutsche, die eine Soap in der Türkei gespielt hat, die dort auch extrem bekannt ist. Also ein deutsches Mädel, das hier auf der Schauspielschule war, hat ein Angebot bekommen, eine deutsche Figur in einer türkischen Soap zu spielen, ist nach Istanbul gezogen, hat da Miet gespielt, die Soap ist riesengroß geworden, so wie in Deutschland Lindenstraße, und die ist da ein Megastar. In Deutschland hat kein Mensch je von der gehört.
Ja, Wahnsinn,
ich, ich denke gerade nach, irgendjemand fiel mir noch ein, wo das auch so war, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, glaube ich, ein Techno-Musiker oder so, der mir das auch mal erzählt hat, dass der.
Ah, warte mal.
Deutsche Superstars, von denen ich weiß, auch nur über Dokus zum Beispiel, ich wusste nie, wie groß Rammstein ist.
Ja, Rammstein Asche ist auf riesig, mein Haupt. Ne?
Kann ich ganz offen sein, ich kriege da wieder Hass, aber ich mag.
Ja, ja, ja. Hast du mehrfach gesagt, ja.
Mochte ich nie, werde ich nie mögen, finde ich doof. Manche Sachen kicken. Ich finde nicht alles scheiße von denen. Ich sehe den Production Value. Ich mag dieses seltsame Germanische nicht. Ich mag die Texte nicht. Ich mag das Brachiale mit den Gitarren nicht. Das mag ich bei anderen Bands total gern. Bei denen mag ich es nicht. Egal. Aber dann habe ich diese Doku über die gesehen, wo die schon vor 15 Jahren in New York im Madison Square Garden 3 Tage ausverkauft gespielt haben. Mit deutscher Musik. Voll krank.
Ja, also.
Die sind im Ausland, glaube ich, die größte deutsche Band überhaupt.
Ja, Rammstein ist super erfolgreich gewesen. Also sehr früh super erfolgreich gewesen im Ausland.
Das ist. Aber sie symbolisieren ja auch alles, was andere Länder, besonders die USA, die ja wirklich glauben, wir würden hier irgendwie im Stechschritt vor Hitlerbildern auf und ablaufen. Ja, nee, also. Reini, geh bitte in Teamspeak und spiel mit Leuten aus den USA oder aus Holland, habe ich auch schon erlebt, irgendwie Call of Duty. Das erste, wenn die sagen, German sagt, ist Heil Hitler.
Ja, 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 das kenne ich. Das hast du sogar bei der ein oder anderen ZDF-Doku, ist das ganz witzig, wo die irgendwie im tiefsten Dschungel vom Amazonas unterwegs sind. Ne? Das erste, was sie irgendwie hören, wenn, Germany. Ah, Hitler. Ne? Also die Reporter wurden teilweise gefragt, ob Hitler denn noch Präsident ist. Ne? Also
was? Echt?
Ja, ernsthaft.
Also ich weiß nur, dass man zum Beispiel in Asien ja oft mit Hitler-Symbolik oder mit Nazi-Symbolik völlig anders umgeht. Also dass man sich da auf Kostümfesten als SS-Offizier verkleidet, ohne dass das einer irgendwie sonderlich kritisch sieht. Oder ja, einen Nazi-Arm binden und so. Ne? Also und auch das darf man, glaube ich, auch wenn es der Weltkrieg war, natürlich, und die gesamte Welt oder sehr, sehr, sehr große Teile der Welt davon in Mitleidenschaft gezogen waren, gibt es trotzdem Regionen der Welt, Indonesien teilweise, Australien war schon mit im Boot, aber es gibt Teile der Welt, die vom Zweiten Weltkrieg und von Hitler-Deutschland und so zumindest nur aus der Erzählung was mitbekommen haben, ne? Und für die das gar nicht diesen Stellenwert hat.
Ja, ja, yeah, das ist, ne, also ich meine, es gab ja auch in Asien große Kriege, also nichts jetzt Weltkriegmäßiges, ne, da hat einfach die industrielle Revolution einmal voll zugeschlagen, das war das erste Mal, dass das möglich war, so einen weltumspannenden Krieg, halt vom Zaun zu brechen und auch irgendwie mit so einer Gewalt und ne? Also beim Ersten Weltkrieg, der Zweite dann noch mehr als der Erste, aber auch davor, es gab unglaublich, also und danach auch noch in den 60ern und 70ern unglaubliche Kriegsverbrechen irgendwo in asiatischen Ländern und so, wo du hier nichts davon weißt, du hast keine Ahnung, weil es dir, also kommt halt so nicht vor in der Geschichte, ne? Aber nochmal zurück zu.
Und so, wenn du jetzt Leute hier auf der fürchterliche, also die Roten Khmer, fürchterliche Verbrechen begangen, ich würde sagen, dass das 60-70%, die du jetzt auf der Straße ansprechen würdest, wer Pol Pot ist, würde sagen, ja, Pol Pot, das ist doch dieser Opernsänger aus England. Den gab es nämlich auch wirklich mal, Pol Pot, der hat bei so einer DSDS-Version gewonnen. Ich glaube, viele Leute kennt das nicht, ne, und haben da keine Relation zu. Aber auch viele Leute, natürlich, das klingt jetzt schwierig, aber die Geschichte wird ja auch immer von Gewinnern geschrieben. Und zum Beispiel, dass Stalin in manchen Bereichen der damaligen UdSSR und heutigen Russland
auch schlimm war.
Wurde, Ja, also wie unfassbar schreckliche Taten Stalin. Und das relativiert nichts, was Hitler gemacht hat. Nichts. Hitler war ein Monster aus der tiefsten Seele, ein Monstrum und ein Mensch, der es verdient hat, dass alles, was ihm passiert ist, ist zu Recht so passiert. Aber manchmal ist man erstaunt, dass es andere wie Stalin geschafft haben über die Zeit hinweg. Ne? Mhm. Und geschafft haben, dass trotz dieser unfassbaren Verbrechen, auch Mao sehr lange Zeit, Mao hat unfassbar viele Menschen verhungern lassen. Ganz widerlicher Mensch und der hat es trotzdem geschafft, sein eigenes Denkmal so zu bauen, dass viele glaubten, er wäre eine Art Erneuerer oder Retter gewesen. Oder ja, über Nordkorea muss man gar nicht erst sprechen, aber die leben ja immer noch in diesem Zustand. Die leben ja immer noch in einem Zustand, in dem ihnen nicht klar ist, wer da an ihrer Spitze steht. Ja. Du kannst, Nordkorea ist das letzte wirklich komplett abgeschirmte Land des Planeten, ne?
Ah, ne, ist das so? Gibt's da nicht mehr? Also,
ja, was denn?
Weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt keins, aber das ist.
Also klar, Sentinel Island, also wo die Wilden irgendwie mit Stöcken am Strand stehen und.
Also Nordkorea ist zumindest hat man das auf dem Schirm, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, weiß ich nicht. Wir wissen zum Beispiel, also ich weiß sehr, sehr wenig und ich unterstelle das jetzt mal der Allgemeinheit, zumindest hier in unserem Land, wir wissen unglaublich wenig über Afrika.
Total, aber es gibt keine, also zumindest eine nach außen hin so restriktive Diktatur wie Nordkorea gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo auf der Welt.
Okay.
Also natürlich gab es auch in Afrika in den letzten 40 Jahren unfassbare Gewaltherrscher, Mugabe, Idi Amin etc. Monster, ne? Es gibt einen wunderbaren Film mit Forest Whitaker, The Last King of Scotland 2008, hat einen Oscar für bekommen, wo der Idi Amin spielt. Idi Amin war ein ehemaliger Preisboxer aus dem Kinderheim, der hat glaube ich 37 Kinder gehabt, unglaublich, konnte nicht lesen, nicht schreiben, hat sich selber zum König über Schottland erklärt, weil er glaubte, schottisches Blut in Adern zu haben. Er war aber pechschwarz und hat mit Schottland überhaupt nichts zu tun. Ein klassischer Geisteskranker, der hunderte oder tausende Feinde hat hinrichten lassen. Und den gab es halt auch. Aber dieses, was in Nordkorea passiert, ist ja nochmal was anderes. Die leben ja wirklich eingezäunt in einem Regime, das gar keine Öffnung nach außen hin vollzieht. Also da gibt es ja, sogar in Nordkorea gibt es ja nicht mal das Internet für die normalen Bürger. Ja. Weil natürlich weil diese Blase, in der sie leben, also ich habe eine sehr lange Doku mal über Nordkorea gesehen, das ist ja unfassbar. Die Kim-Familie ist seit 4 oder 5 Generationen am Ruder, ne, der große Marschall war der Großvater, dann gab es Kim Jong-il, der Il-Yang Kim, der lustige Kleine, der immer verarscht wurde bei South Park, ja. Und jetzt Kim Jong-un, der ja eigentlich westlich aufgewachsen ist, in der Schweiz war und so. Und die haben die ganze Illusion, die ihrem Volk suggerieren, nämlich, dass sie ein ausgewähltes Volk sind und dass um sie herum nur Krieg und Horror passiert, funktioniert ja nur über die Abschottung. Natürlich dringt auch ein bisschen was ins Land rein, aber die gehen mit einer unfassbaren Härte gegen jeden vor, der die Illusion der Bürger berauben möchte, dass Nordkorea ein besonders gutes und besonders wohlgestelltes Land.
Das habe ich mitbekommen, da habe ich auch mal die ein oder andere Dokumentation drüber gesehen, das ist richtig absurd, ne? Das ist irgendwie so, wer ist der weltbeste Golfer? Der Führer. Ja. Wer ist, ja. Ne? Also wer ist der weltbeste, ne? Wer hält den Weltrekord
auf 100?
Ja, alles, ne? Alles.
Er hat in allen Kategorien seines Landes hat einen Weltmeistertitel.
Der oberste Führer
ist. Aber das musst du dir mal vorstellen, was möglich ist, also Nordkorea ist ja auch ein abschreckendes Beispiel in vielerlei Hinsicht, wie viel durch Indoktrination möglich ist. Da gibt es so viele Dinge, die du von außen als Außenstehender, als Europäer nicht verstehen kannst.
Ach, da würden dir die QAnon-Leute jetzt auch erzählen, wie sehr wir hier doch indoktriniert sind und wie wenig wir denn sehen von außen und so.
Wer würde das sagen?
QAnon?
Achso, ja. Gut. Ja,
die Vollspinner.
Was so interessant ist, eigentlich müsste ja, das hat ja auch in der DDR funktioniert, oder was halt eben nicht funktioniert, Menschen abzuschotten, einzusperren, zu beschrauben ihrer Freiheit, berauben von Möglichkeiten. Das funktioniert eigentlich immer nur in begrenztem Zeitraum, weil der Mensch freiheitsliebend ist und weil er raus will.
Ja, ich glaube, das funktioniert aber heute besser als früher. Also mit der Möglichkeit, also mit dem Internet, ne, was eigentlich Freiheit bringt.
Hm? Wir haben ja kein Internet.
Ja, ich weiß. Aber mit solchen Sachen, die eigentlich Freiheit bringen, schafft man es auch immer mehr Leute, also die Freiheit zu beschränken und Leute zu überwachen. Man sieht sich mal China zum Beispiel an. Ne? Das ist jetzt nicht Nordkorea, aber das Maß an Überwachung, das du in China hast, davon hätte die Stasi geträumt.
Klar, weil die Möglichkeiten anders sind. Ne? Die
das
mussten
ist
damals in der Stasi. Mussten ja ganz anders, sie mussten ja sozial handeln, also Leute im Umfeld zu Spionen ausbilden, die dann die anderen bespitzelt haben.
Und
heute haben wir alle unsere Richtfone, also theoretisch, die Stasi hat davon geträumt, dass jeder in seinem Zimmer ein Echo hat.
Ja, und das, und ne, also genau, das ist so ein Punkt, das brauchst du heute gar nicht mehr, weil es eher so mit dem Zuckerbrot, ne? Es werden einem so viele Sachen geboten, dass man dass der Großteil der Leute freiwillig sich selbst überwacht. Aber das ist ein anderes Thema, eine längere Geschichte. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas Schönes für den Schluss, weil wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ich werde müde.
Wir haben am Ende, möchte ich gerne eine Rede einspielen von unserem großen, unsterblichen Ani.
Vom Governator.
Vom Governator, der jetzt mit Lulu und Lilly oder wie sie heißen, seinem Esel und seinem Pferd und Ralf Möller gemeinsam in so einer seltsamen, halb sodomistischen Gay-Beziehung zusammen auf seiner krassen Ranch lebt. Und der vor 10 Jahren im Simpsons, der Film ja noch verarscht wurde, sehr hart verarscht wurde. Das ist, also Simpsons hat ja damals sich darüber lustig gemacht, dass jemand, da war ja Arnold, es war natürlich nicht Arnold, sondern es war, wie heißt er hier nochmal, sein gegen Arnold irgendwas. Also es gibt ja immer in Simpsons eine Figur, die so stark fußt, dass man sofort weiß, er ist gemeint.
Ich wurde gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken.
Genau. Und das kommt davor. Und damals haben wir uns, ich saß im Kino, ich weiß es noch, und wir haben uns beömmelt über die Möglichkeit, dass jemand mit den mentalen Fähigkeiten eines Arnold Schwarzenegger, die man, glaube ich, sehr unterschätzt, Präsident werden könnte. Und heute würde ich meine Seele darauf vergeben, dass Arnold Schwarzenegger morgen Präsident wird und Trump tot vom Stuhl fällt.
Das geht ja leider nicht, ne?
Nee, es geht nicht, weil er ja nicht dort geboren ist und die Amerikaner ja bescheuert sind, weil das ja so wahnsinnig enttäuscht, weil es ja so unglaublich entscheidend ist, wo du aus der Vagina gekrochen bist. Völlig krank. Aber gut, das ist die Verfassung, die werden sie nicht ändern. Arnold wird kein Präsident, ist auch egal. Aber er hat eine Rede gehalten oder eine Ansprache über FaceTime, YouTube, Zoom, was weiß ich. Jedenfalls haben wir bei YouTube reingestellt und da fasst er in 2 Minuten relativ schnell seine persönliche Vergangenheit zusammen. Er ist im Nachkriegsösterreich aufgewachsen. Er richtet einen Appell an Trump, ihr könnt es euch gleich anhören. Einfach, dass das Land geeinigt gehört, nicht gespalten und dass sie gerade in einer katastrophalen Situation sind, dass der Präsident nicht die Fähigkeiten hat, diese Krise zu bewältigen. Und man sitzt da und denkt, wow, ey, wenn du diesen Mann mit diesen verbalen Fähigkeiten, dieser Ausstrahlung, die er nun mal auch hat, wenn du den ins Office hättest kriegen können oder überhaupt in eine Verantwortungsrolle, der war ja auch kein unbeliebter Gouverneur von Kalifornien, überhaupt nicht. Arnold war, obwohl er Republikaner ist, total progressiv, was grüne Energie anging, was Legalisierung von Cannabis anging, was alles, was in Bezug auf Umweltschutz. Kalifornien ist in vielerlei Hinsicht in den USA ein absoluter Vorbildstaat. Ne? Die sind nicht nur in Bezug auf Umfragen, wenn es um linkes Denken etc. geht, ganz, ganz weit vorne, sondern auch, was den Umgang mit der Natur angeht, was Energiegewinnung angeht. Kalifornien ist mit dem Rest der USA schwer vergleichbar.
Ja. Das übrigens, und an dieser Stelle, Schwarzenegger, Republikaner.
Genau, Republikaner.
Ich habe gerade gelesen, der allerdings irgendwie auf Instagram mal geschrieben hat, als es um Donald Trump geht, dass er da zum ersten Mal selber nicht die Republikaner wählen würde.
Hat er auch gesagt. Ne? Und viele dieser US-Action, also es gibt ja wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige, die sich zu Trump bekennen. Ich glaube, Chuck Norris, Three Doors Down, die Band, und sonst, da hört es echt schon bald auf. Und was dahinter kommt, sind dann so Leute wie, es gibt so einen geisteskranken Gitarristen, da fällt der Name mir jetzt nicht ein, der so super Militarist ist, sehr bekannter Gitarrist, aber halt auch jemand, der auf der Bühne mit einem Sturmgewehr steht, also der sie nicht alle hat. Ted Nugent, genau, so heißt der. Sehr bekannter Metal-Gitarrist. Aber sonst gibt es ja kaum jemanden in der amerikanischen Öffentlichkeit, ob es jetzt Schauspieler, Musiker, sonst was sind, die Donald Trump unterstützen. Kann man ja auch nicht.
Wer hätte damals wirklich gedacht, dass man sich eher Schwarzenegger als Präsident wünschen würde?
Genau, also wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir jetzt sagen würden, in Gottes Namen wäre es nur Arnold geworden und nicht dieser widerliche Wichser. Aber ja, es ist, wie es jetzt ist. Glaubst du, es geht nächstes Jahr weiter? Ich glaube leider ja.
Was denn mit Trump? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass er wiedergewählt wird. Nicht von der Mehrheit der Menschen, aber von denen, die im System, also wie beim letzten Mal. Also genug Konservative und genug Macht konzentriert in einer Bevölkerung, also in einer machtreichen Bevölkerungsschicht, dass es reicht, um den nochmal zu wählen.
Na, was ein Traum, ne?
Ja. Naja. Hören wir jetzt die kleine kurze
die Rede unseres verehrten Fastpräsidenten Arnold Schwarzenegger.
Vom Governator. Wir verabschieden uns.
Den Predator besiegt hat, indem er eben einen riesigen Holzpfahl in den Oberkörper gerammt hat. Get to the chopper! Reini, das war wieder eine sehr schöne Folge mit dir. Musik haben wir heute nicht empfohlen. Ich habe aber die ganze Woche über mal schöne Sachen draufgepackt.
Ah, schön.
Unter anderem Monster Magnet mit Power Trip. I will never work another day in my life. Da muss ich an uns beide denken.
Ja,
und schön. Als kleine Endankündigung des heutigen Abends, weil wir ja über Alliteration am Arsch live sprachen. Die Show war nicht nur kommerziell erfolgreich, die wir letztes gemacht haben. Also es war wirklich schön. Es war nicht ausverkauft, aber es war gut verkauft. Ihr wart, die ihr da waren, wir danken euch von Herzen, es war wunderschön, ihr wart ein ganz tolles Publikum, ihr habt uns ganz schnell vergessen gemacht, dass wir da vor Autos sitzen. Und es wird, weil die Nachfrage wirklich groß war und weil wir auch wissen, wo unsere Kernhörerschaft liegt, mehrere neue Shows geben und die erste, die stattfinden wird, wird definitiv im Ruhrgebiet sein.
Ja. Das ist eine sehr schöne Ankündigung. Möchtest du und sonst?
Reinhard wird sich bewusstlos saufen mal wieder.
Nein, und das ich werde ich
daneben
nicht.
Sitzen
das,
und den Krankenwagen rufen
das werde
und weinen.
Ich nicht tun. So, ich möchte an dieser Stelle aus der Zeit, als ich als Jugendlicher viel zu viel Bier getrunken habe, noch ein Lied empfehlen, bevor wir uns die Rede anhören. Und zwar möchte ich empfehlen Raum der Zeit von Wieso. Gutes Lied.
Vorher wusste ich, dass du jetzt mit Wieso kommst.
Ist ein gutes Lied.
Weißt du warum, Reini? Weil das goldene Stück Scheiße geht an dich. Du hast es dir echt verdient.
Ich habe auch hart dafür tschüss, gekämpft und deshalb will ich es jetzt haben.
Ich hab dich lieb, Reini. Mach's gut, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Abend. Tschüsschen.